In Apostelgeschichte 6, 7 bis 15 und dann nochmal 7, 54 bis 8, Vers 4. Und das Wort Gottes breitete sich aus und in Jerusalem wuchs die Zahl der Jünger stetig. Auch ein großer Teil der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Stephanus, erfüllt von Gnade und Kraft, tat große Wunder und Zeichen im Volk. Es traten aber einige auf von der sogenannten Synagoge der Libertiner, Kyrenäer und Alexandriner und einige von denen aus Kilikien und der Provinz Asia. Die diskutierten mit Stephanus, vermochten aber der Weisheit und dem Geist, durch den er sprach, nichts entgegenzusetzen. Da stifteten sie einige Männer an zu sagen, wir haben gehört, wie er Lästerreden gegen Mose und gegen Gott geführt hat. Und sie wiegelten das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, machten sich an ihn heran, ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie ließen falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mensch hört nicht auf, Reden zu führen gegen diesen heiligen Ort und gegen das Gesetz. Wir haben nämlich gehört, wie er gesagt hat, dieser Jesus von Nazareth wird diese Städte zerstören und die Bräuche ändern, die Mose uns überliefert hat. Da blickten alle, die im Hohen Rat saßen, gespannt auf ihn. Und sie sahen, dass sein Antlitz wie das eines Engels war. Jetzt gehen wir weiter zur Apostelgeschichte 7. Ach, das ist ja alles auf eurem Blatt. Entschuldigung. Das ist jetzt nach Stephanus' Rede. Als sie dies hörten, wurden sie rasend vor Zorn und knirschten mit den Zähnen. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel auf und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, ja, ich sehe die Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie aber überschrien ihn, hielten sich die Ohren zu und stürzten sich vereint auf ihn. Sie stießen ihn aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab, zu Füßen eines jungen Mannes namens Saulus. Sie steinigten den Stephanus, er aber rief den Herrn an und sprach, Herr, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Saulus war einverstanden mit dieser Hinrichtung. An jenem Tag nun kam eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Alle wurden versprengt über das ganze Land, über Judäa und Samaria, nur die Apostel nicht. Fromme Männer bestatteten den Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn. Saulus aber fügte der Gemeinde großes Leid zu. Er drang in ihre Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Die Vertriebenen nun zogen umher und verkündigten das Evangelium.
Ich möchte heute Nachmittag mit einer Frage beginnen. Und zwar die Frage lautet, was ist das Geheimnis wahrer Größe? Wie definiert man wahre Größe? Und das verbindet, das werde ich auch mit dem Text verbinden und natürlich mit dem Thema verfolgte Gemeinde verbinden. Aber das war die Frage, die Jim Collins getrieben hat, seinen Bestseller Der Weg zu den Besten zu schreiben. 20 Leute aus seinem Forschungsteam haben über 5 Jahre und über 15.000 Arbeitsstunden damit verbracht, 1.500 Firmengeschäftsführer zu untersuchen, um diese Frage auf einer wirtschaftlichen Ebene zu beantworten. Was macht den Unterschied aus zwischen einem Geschäftsführer, dessen Firma nachhaltiges, wirtschaftliches Wachstum erlebt und einem, dessen Firma nicht wächst? Wie wird eine Firma von gut zu groß? Seine Ergebnisse waren für viele überraschend. Es gibt 2 Charakteristika eines Geschäftsführers, die zu Größe führen kann. Erstens eine Bereitschaft, alles zu opfern, damit die Firma Erfolg erlebt. Zweitens, sie waren alle übertrieben bescheiden und lebten maßvoll. Sie mussten sich nicht bemerkbar machen. Sie mussten nicht immer im Rampenlicht stehen. Sie waren ganz gewöhnlichen Menschen, die ruhig außergewöhnliche Ergebnisse produzierten. Vater Maximilian Kolbe war solch ein Mensch, solch ein Mann, nicht im geschäftlichen Sinn, sondern im persönlichen. Vater Kolbe, wenn er die Geschichte nicht kennt, war ein polnischer katholischer Priester, ein Franziskaner, der als Gefangener Nummer 16.670 in Auschwitz am 14. August 1941 um 12:30 Uhr starb. Rudolf Diem, ein Arzt, der ihn mehrmals behandeln musste, schreibt über ihn, ich zitiere: "Ich kann mit Gewissheit sagen, dass ich während meiner 4 Jahre in Auschwitz niemals solch ein Beispiel an demütiger Liebe zu Gott und dem Nächsten gesehen habe wie ihn." Er wartete geduldig, bis die anderen Patienten den Arzt gesehen hatten. Er hat sich nie bei der Essensausgabe vorgedrängelt, nachdem ein anderer Gefangener aus seiner Baracke anscheinend geflohen war. Haben die Nazi-Offiziere gemäß ihres Standardgesetzes 10 andere Gefangenen ausgewählt, die in seiner Stelle durch Verhungern sterben sollten. Einer von den zehn schrie: "Aber meine Frau, meine Kinder, ich werde sie nie wiedersehen. Was wird mit ihnen?" In diesem Augenblick tat Vater Kolbe etwas sehr Gefährliches. Er trat nach vorn, zog seine Mütze ab und bat, anstelle dieses Mannes sterben zu dürfen. Alle anderen Gefangenen dachten, jetzt werden beide Männer sterben. Aber seine Bitte wurde erfüllt. Im Block 12 verbrachte er seine letzten 2 Wochen mit Singen, Gebet und Dienen. Er tröstete die anderen, beschwert sich nie und bat um nichts. Einer der Nazi-Offiziere sagte über ihn, ich zitiere nochmal: "Dieser Priester ist wahrhaftig ein großer Mensch. Wir haben noch keinen wie ihn gesehen." Was ist das Geheimnis wahrer Größe? Was macht einen groß? Wie definiert man wahre Größe? Das ist die Frage, mit der wir uns heute Nachmittag beschäftigen werden. Ich möchte zuerst das Leben von Stephanus angucken, weil ich glaube, nach biblischem Maßstab stellt sein Leben wahre Größe dar. Und dann Jesus. Stephanus ist für uns nur ein Spiegel von dem, was Jesus getan hat. In ihm, in seinem Leben erfahren wir das wahre Geheimnis der Größe. Und das führt uns zum Thema. Wahre Größe erkennt man in deiner Ausstrahlung, deiner Aufgabe und an deiner Blickrichtung. Ausstrahlung, Aufgabe und Aussicht oder Blickrichtung. Die 3 Dinge, die sich in deinem Leben ändern, wenn das Evangelium dich durchdringt. Erstmal Ausstrahlung. Was ich damit meine, ist dies: Du strahlst eine einzigartige Lebensmotivation aus, nämlich anderen zu dienen. Das sehen wir bei Stephanus. Stephanus betritt in Vers 5 dieses Kapitels das erste Mal die Bühne. Er ist einer der 7 Diakone. Und dort beschreibt Lukas ihn als einen Mann voll Glaubens und des Heiligen Geistes. Er rückt wieder in den Blickpunkt in Vers 7. Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und dann in Vers 15. Und alle, die im Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie ein Engelsangesicht. Was lernen wir über ihn? Erstens, er ist nicht nur voller Gnade, Glauben und Kraft, sondern ist voll von einer Person, nämlich dem Heiligen Geist. Für Skeptiker klingt das vielleicht ja komisch. Aber ich möchte es erklären. Wenn man Christ wird, wird man von einer Person, nämlich von Gottes Geist, erfüllt. Das macht man nicht zu Gott, das muss man klar sagen, sondern es verändert den Mittelpunkt deines Lebens oder meines Lebens. Das, was mich kontrolliert, dirigiert, motiviert. Gottes Geist prägt mich, er schützt mich, er ermahnt mich und stärkt mich und so weiter. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem alltäglichen Leben. Wenn man heiratet oder für eine lange Zeit mit jemandem zusammen wohnt, denkt man nicht nur an sich selbst, hoffentlich, sondern auch an den anderen. Also zum Beispiel, abends zufällt mir die Gedanken ein, wenn ich meine schmutzige Unterwäsche auf dem Boden liegen lasse, wie wird Eowyn reagieren? Oder wenn ich wenn ich spät nach Hause komme, was signalisiert das ihr? Wenn ich nicht nur mit Beschwerden und Meckern an die Tür begrüße, fühlt er sich ausgenutzt oder geliebt? Weiterhin spürt man auch in komischer Weise, manchmal ohne etwas zu sehen, wenn der andere da ist, wenn er ins Zimmer tritt und wann er weg ist. Denn diese Person prägt alles, was ich tue. Es ist mir immer oder fast immer bewusst, wenn die andere Person nah ist. So ist es auch, wenn man Christ wird. Man spürt die Gegenwart einer Person, obwohl man sie nicht sieht. Man spürt, was es ihr gefällt oder was es ihr nicht gefällt. Man spürt, wie sie sich in meinem Leben bewegt. Das Gesicht von Stephanus war wie bei einem Engel, wie bei Mose, nachdem er das Gesetz Gottes auf dem Sinai empfangen hat. Wir wissen nicht genau, was das bedeutet, aber es war sichtbar und spürbar. Er strahlt etwas Himmlisches aus. Und wie bei Mose zeigt es die Intimität dieser Beziehung mit Gott, mit einer Person. Und das hat konkrete Auswirkungen, sichtbare Veränderungen. Wenn diese Person, Gottes Geist, dein Leben füllt, hast du die Kraft, gnädig zu sein. Du musst nicht anderen ständig kritisieren. Du musst nicht immer auf deine Rechte pochen. Du musst anderen nicht immer zurechtweisen, weil du es besser weißt oder beleidigt bist. Wenn diese Person dein Leben füllt, findest du auch eine wahnsinnig starke Kraft zu dienen. Stephanus diente Widmen, die ungerecht behandelt wurden. Er heilte Kranken und Gelähmte. Stephanus war kein Supermann oder Zauberer, sondern jemand, der seine Gaben einsetzte, um konkrete Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn Gottes Geist dein Leben füllt, schaust du dich um und fragst du dich, was ist hier falsch? Was ist hier kaputt? Was stimmt hier nicht? Woran mangelt es hier? Und mit Gottes Stärke kehrst du alles Falsches um. Du bringst jemanden Essen, der im Krankenhaus liegt. Du befreundest dich mit dem Alleinstehenden. Du tröstest die Trauernden. Du kämpfst gegen Armut und Ungerechtigkeit und so weiter. Größe war ständig ein Thema für die junge Jesu. Nicht gelegentlich, sondern permanent. In Markus Evangelium 9 fragt Jesus seine Jünger, als wir unterwegs waren, worüber habt ihr gestritten? Da gab es eine lange Pause im Text. Sie schwiegen. Sie schämten sich eigentlich. Markus 9, Vers 34. Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich, rief die 12 und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Stell dir vor, obwohl sie täglich mit dem demütigsten Mann aller Zeit unterwegs waren, hatten sie alle einen Superioritätskomplex. Sie litten alle unter dem Überheblichkeitssyndrom. Und Jesus definiert auf radikale Art und Weise Großsein um. Also was er nicht getan hat, war zu sagen, größer, das ist kein Thema, sondern er hat gesagt, es gibt doch größer. Aber ich werde das für euch definieren. Wer Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Ein Kapitel später, nachdem Jesus zum dritten Mal seinen Tod angekündigt hatte, kommen Johannes und Jakobus zu Jesus mit einer Bitte. Jesus, wenn du dein Reich auf der Erde gründest, können wir dann bitte zu deiner Rechten und Linken sitzen? Unglaublich. Das Ende nähert sich und die beiden denken nur an ihren Ehrenplätzen. Sie wollten sich nicht mit Jesu Leid identifizieren, sondern Jesus auszunutzen, um im Himmel berühmt zu werden. Sie waren Jesus so hautnah und haben doch gar nichts verstanden. Wir können auch genauso nah an Jesus dran sein, so nah an seine Gnade, wöchentlich sein Wort hören, täglich in der Bibel lesen und dennoch daneben liegen, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind. Nähe bedeutet nichts verstehen automatisch. Markus 10, Vers 41. Als die 10 anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Jesus stellt alle weltlichen Definitionen von Größe auf den Kopf. Und das muss auch in uns passieren. Wenn wir das Evangelium verstehen, dass Jesus gekommen ist, um uns zu dienen, beginnt dieser Prozess in uns. Wir werden zu Diener und Sklaven. Sehen wir Größe um uns? Merken wir sie? Zum Beispiel ein Kind, das seinen Eltern mit Worten ehrt und mit Freude gehorcht. Ein Geschäftsmann, der freiwillig seine Zeit opfert, um etwas für die Gemeinde zu tun. Eine Hausfrau, die zum 15.000. Mal eine schmutzige Windel wechselt. Das ist wahre Größe. Diener, Sklave sein. Größe ist täglich um uns herum, aber bemerken wir sie. Gehen wir ihr nach. Das ist ein Kampf, der in uns wütet. Und etwas, wo Jesus uns befreit. Das führt uns zum zweiten Punkt. Aussicht oder Blick in Richtung. Erstmal Ausstrahlung und dann Aussicht. Man erkennt wahre Größe auch an der Blickrichtung. Apostelgeschichte 7, Vers 55. Stephanus aber voll heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigt ihn. Dieses Bild dürfen wir nicht versäumen. Es ist kraftvoll. Die Szene ist bewegend und kraftvoll. Sie spielt im Gerichtssaal. Der Menschensohn, ein königlicher Titel für Jesus, steht zur Rechten von Gottes Thron. Normalerweise würde der Richter in der Mitte hinter einem Tisch sitzen und der Verteidiger sitzt zu seiner Rechten. Aber hier sitzt Jesus nicht, sondern er steht. Es ist eine Körperhaltung, die beweist, dass er bereit ist zu handeln. Jesus steht auf, wirft die Gardinen des Himmels zurück, damit Stephanus sehen konnte, wer sein wahrer Verteidiger ist. Jesus möchte, dass er ihn sieht. Guck mich an, Stephanus. Obwohl du durch dieses korrupte Gericht verurteilt wirst, hier bei mir, wo es wirklich zählt, stehst du gerecht da. Du bist, da bist du verurteilt, hier bist du gerechtfertigt. Aber nicht, weil du gut bist, sondern weil ich selber verurteilt wurde. Keiner hat mich dahin gedrängt, sondern ich bin eigentlich auf der Erde freiwillig gegangen. Und an dem Tag stand ich da, als ich auf dem Kreuz hing, als an dem Tag stand ich da als dein Verteidiger und keiner hat mich verteidigt. Ich bin für deine Sünde ans Kreuz gegangen und jetzt stehe ich hier als dein Verteidiger. Egal, was sie dir dort antun, ich bin dein Verteidiger vor Gottes Thron. Was macht das aus? Diese Blickrichtung. Wenn wir wissen, dass wir im Himmel gerechtfertigt sind, können wir auf Erde ermordet werden. Wenn das oberste Gericht sagt, dass du gerechtfertigt bist, ist es wirklich egal, was irgendein anderes Gericht über dich sagt. Es ist wirklich egal. Es gibt keinen Appell. Es gibt keinen Appell zu Gottes Gerichtssaal. Aber alle müssen sich eines Tages vor ihm verantworten. Wenn wir wissen, dass wir im Himmel gerechtfertigt sind, befreit es uns zu dienen. 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 Wir können geben, dienen, lieben, Feinde dienen bis zu unserem letzten Atemzug. Vater, vergib ihnen. Schau Stephanus an. Wenn wir wissen, was der Richter des Universums über uns sagt, was sein Urteil über uns ist, befreit es uns zu einem Leben des Dienens. Wir können Leute wiederherstellen, Beziehungen wiederherstellen, Geld spenden, Zeit opfern, weil wir seine Barmherzigkeit kennen. Menschliche Richter können mitleidlos sein, aber in Christus findest du endlose Barmherzigkeit. Jesus hat für Sünder wie mich und dich die beste Berufung des Universums in dich hineingelegt. Er hat für uns den allerbesten Schriftsatz aufgesetzt. Er schreibt, dass alle Strafen, alle Bußgelder für unsere Sünden von ihm bezahlt sind. Er hat für uns alles am Kreuz bezahlt. Jedes letztes Tröpfchen Gottes gerechten Zornes ist auf ihn gegossen worden. Wir wurden freigesprochen. Wenn wir das glauben, dass Jesus unser Advokat vor Gott ist, befreit es reinigt unsere Gewissen. Hast du heute ein schlechtes Gewissen? Gott hat in uns allen ein Gewissen gelegt. Ein schlechtes oder schuldiges Gewissen, bevor wir Buße tun, ist eigentlich ein Zeichen, dass Gott dabei ist, dich zu ihm zu ziehen. Beschreib dich das, dann komm. Komm heute und bekenne deine Sünde und erfahre seine heilende, gewissensreinigende Kraft. Der Feind möchte nicht, dass du deine Sünde überhaupt bemerkst. Aber nachdem du Buße getan hast, wird der Feind nie aufhören, dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Er hört nie auf, dir alle möglichen Gründen zuzuflüstern, warum Gott dich nicht lieben könnte. Er hat bei uns einen DVD-Brenner installiert, damit wir uns an alles erinnern können, was wir Schlechtes getan haben. Kennt ihr das? Und wir machen mit. Manchmal verbringe ich Stunden, Wochen, Jahre beim Spielen, zurückspülen. Es ist eine große Qual, die uns lähmen kann. Aber hier ist die Lösung. Glauben. Glauben und Vertrauen, dass Jesu Blut dich reinigt. Lass ihn dich reinigen. Also Hebräer 10, weil wir denn nun, lieber Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, denn er uns aufgetan hat als neuer und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben alle hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen, und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Ausstrahlung, Aussicht und letztens Aufgabe. Man erkennt wahre Größe auch an deiner Aufgabe oder Mission im Leben. Wenn ich ganz ehrlich bin, als ich die Geschichte von Vater Kolbe zum ersten Mal las, dachte ich, na, tolle Geschichte, aber letztendlich verlor er alles, oder? Alles. Es war eigentlich eine große Niederlage. Vater Kolbe war bestimmt ein toller Mann, aber er verlor alles. Ich möchte nicht so etwas erleben. Ich möchte nicht so sterben. Genauso bei Stephanus. Ja, er stirbt. Ein furchtbarer Tod. Aber wir dürfen nicht die literarische Brillanz übersehen. Lukas möchte nichts verschönern, sondern unsere Augen auf eine wichtige, tiefe Wahrheit lenken. Es spielt wie eine starke Filmszene aus. Stell dir das vor. Während Männer Steine aufheben und Stephanus steinigen, fällt er runter auf den Knie. Dann schwenkt die Filmkamera auf die Füße eines Mannes, der bisher unbekannt blieb. Ihm werfen die Männer ihre Jacken und Kleider zu, damit sie befreit sind, die Steine doller zu werfen. Dann wendet sich die Kamera nach oben, so langsam, bis sie uns sein Gesicht zeigt. Saulus. Saulus, der Gott persönlich kennenlernen wird und in Paulus umbenannt wird. Paulus, der größte Prediger seiner Zeit, abgesehen von Jesus. Paulus, ein Mensch, der Jesus und seine Gemeinde leidenschaftlich dienen wird, bis zu seinem Märtyrium. Paulus schreibt in Apostelgeschichte 22, Vers 19, Herr, Sie wissen doch, dass ich die an dich glauben, gefangen nahm und in den Synagogen geißeln ließ. Und als das Blut des Stephanus, deines Zeugens, vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten. Und er sprach zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Lukas berichtete in Kapitel 11, Vers 19, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium von Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrt sich zum Herrn. Wenn der Fokus deines Lebens auf Komfort und Bequemlichkeit liegt, dann steht beim Leben von Stephanus überall Verlieren. Verlieren. Niederlage. Aber wenn der Fokus deines Lebens auf die Liebe eines souveränen Königs gerichtet ist und auf einen gerechten Richter, der dich freispricht und sein eigenes Leben für dich hingibt und auf seine Mission, dann erkennt man in dieser Geschichte überall Sieg. 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 Beten wir. Herr Jesus, wenn wir ehrlich sind, ist das Thema ist gar nicht so leicht. Und auch wenn wir ganz ehrlich sind, bekennen wir, dass wir für unsere eigene Komfort und Bequemlichkeit leben. Aber ich bete dafür, dass wir eine andere Motivation haben, einen anderen Fokus im Leben haben, damit wir nicht nur auf uns schauen, sondern wirklich bereit sind, uns aufzuopfern, damit dein Reich auferbaut wird, damit anderen von deiner Liebe erfahren können. Herr, das können wir nicht alleine tun. Wir brauchen wirklich die Kraft deines Geistes in uns, unsere innere Motivation zu verändern. Und das bitten wir im Namen Jesu. Amen.